Vielen Dank euch. Ich habe die Susanne etwas gestresst, indem ich ihr gesagt habe, sie muss einen Lobpreis zum Thema Ehe machen. Da hat sie nichts gefunden. Gibt es nicht so viele Lieder. Nein, habe ihr von Anfang an gesagt, zu dem Thema wirst du nicht so viele Lieder finden. Mach einfach was Schönes und es ist euch gelungen. Dankeschön. Da steht er nun in einer wunderschönen Umgebung. Er bewegt sich in einem umwerfenden Garten, viele bunte Blumen, Sträucher, die blühen und duften, und die Bäume tragen leckere Früchte. Gleichzeitig sind an jeder Ecke dieses Gartens interessante Tiere zu sehen und zu beobachten, und man kann sie sogar ohne jede Gefahr streicheln. Und es gibt auch genug zu tun, sodass es einem nicht langweilig wird. Und trotzdem sagt Gott, als er das sieht, nicht gut. Nicht gut. Denn der Mensch ist allein. Und das, was er hat, das, was er erlebt, das, was ihn bewegt und beschäftigt, das kann er mit niemandem so teilen, dass es irgendwie ankommt. Dass es etwas Gemeinsames gibt. Er kann sich niemandem wirklich mitteilen, denn er ist ja allein. Und wenn man allein ist, dann wird irgendwann, beim einen früher, beim anderen später, der beste und tollste und schönste Garten öd. Weil man die Freude und das Schöne, was man erlebt und empfindet, mit niemandem teilen kann. Und deswegen sagt Gott, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Da fehlt was. Wenn er immer alleine ist, dann ist der Mensch unvollständig. Und Gott guckt sich das an und sagt sich so, sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Garten allein. Das geht so nicht weiter. Da muss sich etwas ändern. Also müssen die ganzen Tiere antanzen. Und der Mensch gibt ihnen Namen. Du Elefant, du Tukan, du Amsel, du Kuh, du Hund, du Katz. Und jedes Tier bekommt so seinen Namen. Und es fällt dem Menschen anscheinend auch überhaupt nicht schwer, den Tieren Namen zu geben. Denn Mensch und Tier sind ja durch die Schöpfung miteinander verbunden. Der gleiche Schöpfer hat sie geschaffen. Und trotzdem, trotz dieser Verbundenheit, gibt es irgendwie einen wesentlichen Unterschied. Denn ganz am Schluss, nachdem alle Tiere benannt sind, ist der Mensch immer noch allein. Und Gott denkt sich, nicht gut. Immer noch. Und dann wird Gott aktiv, weil es so einfach nicht geht. Und er wird kreativ und er schafft aus dem Bestehenden etwas Neues. Und in 1. Mose 2, ab Vers 18, hört sich das dann so an. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Wo stehen wir gerade? Wir befinden uns am sechsten Schöpfungstag. In Kapitel 1, da gibt es so einen Überblick, eine Gesamtschau, bevor es in Kapitel 2 dann in die Details geht. Ann-Christine hat letzte Woche schon ein bisschen was dazu erzählt, könnt ihr euch nochmal anhören. Aber wichtig ist nochmal zu wissen, das ist so ähnlich wie bei Google Maps. Ja? Du hast erstmal ganz Hessen da auf deinem Bildschirm und dann zoomst du immer weiter ran, bis du in die Schulstraße nach Frankfurt kommst. Oder wie in einem Film, da ist in 1. Mose 1 zuerst mal die ganze Landschaft irgendwie zu sehen. Prärie, bei Western gibt es das oft, hast du so eine Riesenprärie und du siehst alles und die Berge und Dings und dann zoomt das immer und immer näher ran, bis du an diesem Ort bist, wo die Geschichte wirklich losgeht. Und so ist es auch im 1. Buch Mose am Anfang. Das 1. Kapitel macht so die große Übersicht und dann geht es zu dem Ort, zu dem Garten, wo die Geschichte Gottes mit dem Menschen beginnt und nimmt uns mit hinein in diese Geschichte bis zum Ende. Und diese Verse, die wir jetzt gerade gehört haben, die erzählen nochmal so diesen Beginn und sie stecken voller Theologie. Sie haben ganz, ganz viele Punkte, wie Gott sich unser Leben gedacht hat und es lohnt sich hinzugucken und die eine oder andere Frage zu stellen. Und heute Morgen kann ich mit euch nur ein paar Punkte mal so kurz anreißen und euch ein paar Dinge so mitgeben mit dieser Frage, wie kann ich das eigentlich, was Gott da sich gedacht hat und in uns hineingelegt hat als Menschen, wie kann ich das eigentlich leben? Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, der Mensch alleine ist unvollständig. Oder, wie es Gott sagt, nicht gut. Adam, der Mensch, Klammern, damals gab es noch nicht Mann und Frau, es gab nur Mensch, wie auch immer der aussah, wissen wir nicht, aber da es noch keine Frau gab, kann es auch noch keinen Mann gegeben haben, es gab nur Mensch. Also Adam war alleine. Und deswegen bekommt er kein sehr gut, weil er nicht vollständig ist. Er bekommt nicht mal ein Gut, er bekommt ein Nicht-Gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und übrigens, ganz egal, ob das jetzt rein geschlechtsmäßig ein Mann war oder eine Frau, das ist völlig egal, denn egal ob Mann oder Frau, beide bekommen ein Nicht-Gut alleine. Wenn es nur Männer und nur Frauen auf der Welt gäbe, so getrennt, würde Gott sagen, nicht gut. Da fehlt was, das ist unvollständig. Wir brauchen das Gegenüber. Ohne den anderen, ohne die andere fehlt etwas. Und erst im Miteinander, im Gegenüber, auch im Gegensatz, wird der Mensch vollständig. Wer da mal ganz, ganz tief graben will, der kann mal ein paar Schriften von dem jüdischen Philosophen Martin Buber lesen, zum Beispiel sein berühmtes Werk Ich und Du. Er hat sich darüber viele Gedanken gemacht und er sagt letztlich, nur mit einem Gegenüber werde ich zum Ich, zum Menschen. Der berühmte Satz, den ihr immer googeln könnt, heißt dann, der Mensch wird erst am Du zum Ich. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, dass einer von uns ganz alleine auf dieser ganzen Welt ist und das war's dann. Wir sind es ja gewohnt, dass immer andere da sind. Aber was dahinter steckt, ist, dass wenn es nur mich gäbe, könnte ich gar nicht erfahren, wer ich bin, weil ich kein Gegenüber hätte. Ich brauche den anderen, ich brauche die anderen, um zu mir, zu meiner Person zu finden und zu werden. Und das gilt für jeden von uns, egal ob Mann oder Frau, egal ob verpartnert oder nicht verpartnert, wir alle brauchen das Gegenüber. Wir alle brauchen andere Menschen. Je nach Veranlagung brauchen wir die mehr oder weniger. Das hat was mit Charaktertyp zu tun. Aber wir alle brauchen die anderen. Denn wir sind geschaffen als soziale Wesen. Wir sind zur Gemeinschaft, zur Beziehung geschaffen. Aber was macht man denn jetzt, wenn man wie dieser arme Mensch im Paradies da ganz am Anfang alleine ist? Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, das gilt bis heute. Wenn du alleine bist, das geht ja auch in einer großen Gruppe von Menschen. Wenn du alleine bist, kannst du nicht einfach beschließen, nicht mehr einsam zu sein. Das geht nicht. Der Adam hätte sich so oft hinstellen können, wie er wollte, und sagt, ich beschließe jetzt, ich bin nicht mehr allein, weil ich will gut sein. Hätte nicht funktioniert. Und ganz viele Menschen, die wollen nicht einsam sein, die können das auch nicht beschließen. Einfach mal so, man kann was dafür tun, das ist richtig, aber man kann es nicht einfach beschließen, sondern es muss etwas passieren, es muss jemand kommen. Wenn keiner kommt, kann ich überhaupt gar nichts tun. Ich brauche etwas, was die Einsamkeit durchbricht und aufhebt. Aus der Einsamkeit kann ich mich nie alleine retten. Und deswegen sagt Gott, ja, das schafft er nicht allein, der gute Adam. Der braucht eine Hilfe. Und er braucht eine Hilfe, die ihm entspricht. Denn ohne Hilfe von außen, ohne einen anderen Menschen, bleibt jeder einsam. Jetzt ist das ein sehr spannender Satz, denn viele von euch, die schon ein bisschen älter sind, haben den wahrscheinlich anders im Ohr. Das ist jetzt Luther 17. Vorher hieß es da, eine Gehilfin, die um ihn sei. Und dann war da noch so ein Sternchen. Und ich finde, das ist eine schwierige Übersetzung, weil sie auch oft missbraucht worden ist, um eine Hierarchie zu begründen. Also eine Gehilfin, das hört sich so ein bisschen so an, wie der tolle Showmaster, der irgendwo steht und so der Chef im Ring ist und dann kommt die nette Assistentin und bringt irgendwas vorbei. Ja, und das ist dann so das Bild, der Mann ist der Tolle, der Held und der braucht so ein bisschen eine Gehilfin, so eine Assistentin, die kocht, putzt und Kinder auf die Welt bringt, so ungefähr. Ja? Und das wurde dann häufig so auch mit diesem Satz begründet, aber das steht da nicht. Man merkt das übrigens schon in dieser Übersetzung, dass hier nicht steht, er braucht eine Gehilfin, die unter ihm sei. Klammer auf, auch nicht über ihm, aber auch nicht unter ihm, sondern um ihn, um ihn herum, neben ihm. Aber auch das Wort Hilfin hat diesen komischen Beigeschmack. Und das steht da auch im Hebräischen überhaupt nicht. Was da steht, ist eine Hilfe. Eser, kennt man von eben, Eser. Ne? Dieses Wort bedeutet Hilfe, Beistand, Unterstützung und ist ganz nebenbei auch kein weibliches Wort. Kriegt also kein Die vorne hin, sondern es ist ein männliches Wort. Nur um es mal deutlich zu machen, dass es hier nicht um irgendwelche Wertungen geht, der Geschlechter, sondern eine Hilfe, die ihm entspricht, bedeutet, die beiden begegnen sich auf einer Ebene. Und als Gott Mann und Frau geschaffen hat, hat er sich keine Dominanz eines Geschlechts ausgedacht. Und weder das Patriarchat, was dann ganz häufig damit begründet wurde, noch die andere Form, die Herrschaft der Frauen, der Matriarchat, sind irgendwie biblisch begründbar. Zumindest nicht von der Schöpfung her. Durch den Sündenfall wurde es dann ein bisschen komplizierter. Aber von Anfang an hat Gott sich das genau so gedacht. Und Christus stellt das auch an vielen Stellen wieder her. Indem er sagt, es ist weder Mann noch Frau. Das ist nicht wichtig im Reich Gottes. Beide Geschlechter sind gleichwertig. Sie ergänzen einander und sie brauchen einander. Und das will übrigens auch diese komische Rede von der Rippe sagen. Ja, also das ist ja auch so ein Bild, aber viele Leute denken darüber nach, wie war das denn? Ne? Der Adam, dann wurde er erstmal so ins, ja irgendwie, landete bei Christian und Andrew und bekam eine Narkose, ja, irgendwie. Und ja, so eine Vollnarkose und dann war er weggedödelt und dann kam Gott und hat ihm da so eine Rippe rausgezogen und die meisten denken dann an Frankfurter Rippchen oder irgendwie sowas, ja. Ja, was? Und dann gibt es tatsächlich Leute, die machen sich Gedanken, die gucken sich den Mann anatomisch an und zählen die Rippen nach und überlegen sich denn, wo denn die einzelne Rippe jetzt war, die da fehlt und so. Ne? Und dann denkst du, ja, Kann man machen, aber will das nicht was ganz anderes eigentlich sagen? Will uns das nicht sagen, dass es darum geht, dass die beiden eine Einheit sind? Geht es, also meiner Meinung nach geht es da nicht so viel um Knochen, als vielmehr um ein Geheimnis, was wir täglich erleben, dass Mann und Frau zusammengehören und doch eigenständig sind. Und das ist ein Geheimnis, was in die Ehe hineingelegt ist. Sie gehören zusammen und doch sind es eigenständige Persönlichkeiten. Dann nimmt Gott jetzt in dieser Geschichte diese Rippe und baut die Frau daraus und dann kommt er wie ein Brautführer und bringt sie zu Adam. Und der Adam, der ist wahrscheinlich noch ein bisschen bedödelt von der Narkose, ja, so langsam wach und dann macht er die Augen auf und erlebt Liebe auf den ersten Blick. Und er ruft voller Begeisterung: Die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männi nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Also ich glaube, mit diesem Kompliment wird man heute keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn man das jemanden sieht, wo man sagt, boah, die könnte es sein oder der könnte es sein. Also Adam hatte es besser, damals war die Konkurrenz nicht so groß und die Frau war auch nicht so verwöhnt, die hat das so genommen, wie es kam. Ja, aber heute müsste man wahrscheinlich dann eher sagen, ohne dich, würde Adam heute vielleicht sagen, bin ich nicht vollständig. Du machst mich ganz, du machst mich rund, weil wir zusammengehören. Und ich gebe alles für dich. Ich gebe mich für dich. Jetzt fragt ihr euch, wie kommt der Heiter drauf? Und guckt mal hin. Der Mann gibt der Frau keinen Namen wie den Tieren, so irgendwas, was ihm gerade einfällt, Hund, Katze, Maus. Sondern was er macht, ist, er setzt sich in den Namen selber ein, Mann und Männin. Das ist eine etwas komische Übersetzung. Das hängt ein bisschen daran, dass Martin Luther versucht hat, das Hebräische deutlich zu machen. Denn Mann heißt Ish und Männin, die Frau, ist Isha. Das heißt, der Mann steckt in der Frau drin. Das ist dieses, wir gehören zusammen. Das ist die, wenn man so will, die Rippe, die in der Frau ist. Mann und Frau sind aus dem gleichen Material, haben die gleiche Bestimmung, gehören zusammen. Und der Mann kann nur in Kontakt in der Ehe mit einer Frau kommen, wenn er sich ganz gibt mit allem, was er ist und was er hat. Und das gilt andersrum natürlich auch. Wo das nochmal ein bisschen deutlich wird, ist im Englischen. Da habt ihr es ja auch, Man und Woman. Da steckt der Mann auch damit drin. Und das ist diese Einheit, die sich hier sprachlich ausdrückt. Dass die beiden eine Einheit bilden und doch zwei völlig eigenständige Persönlichkeiten sind. Und dann kommt nämlich ein Kommentar. Dieser Satz, der jetzt kommt, ist nichts, was der Adam jetzt weiter sagt, so als Rede, sondern es kommt ein Kommentar, der in diese Geschichte eingefügt wird, der etwas zum Thema Ehe sagt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein, ein Fleisch. Dieser Satz findet sich nicht nur an dieser Stelle. Diesen Satz wiederholt Jesus in Matthäus 19 und den wiederholt Paulus zum Beispiel auch im Epheserbrief. Das heißt, dieser Satz zieht sich durch die ganze Bibel, durchs Alte und Neue Testament, um zu zeigen, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Würde er nur hier stehen, könnte man da hin und her überlegen. Aber weil er dreimal gebracht wird, betont das nochmal diese Wichtigkeit. Und ich glaube, dieser Satz, der hat verschiedene Folgen jetzt für das Miteinander oder für die Ehe, Miteinander von Mann und Frau und für die Ehe. Das Erste, was hier steht, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Da kann man auch ganz viel dazu sagen, aber was ich heute euch mitgeben möchte, ist, dass der Ehepartner, kann ja genauso sagen, eine Frau wird verlassen, ist jetzt mal umdrehen, der Ehepartner ist die wichtigste Person. Wichtiger als Vater und Mutter. Vater und Mutter sind auch wichtig, wir sollen sie auch ehren. Aber die wichtigste Person, wenn du verheiratet bist in deinem Leben, ist dein Ehepartner, ist dein Mann und deine Frau. Denn es entsteht eine neue Familie. Und deswegen stimmt dieser Satz, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, Blut ist dicker als Wasser. Biblisch nicht. Also ich erinnere mich noch an eine Szene einer meiner besten Freunde, geheiratet. Und seine Frau hatte Stress mit seiner Mutter und da kam sein Onkel zu ihm und hat gesagt, jetzt hör mal gut zu, ich erwarte von dir, dass du dich auf die Seite deiner Mutter stellst, denn Blut ist dicker als Wasser. Dorf. Gibt es in der Stadt vielleicht aus, weiß ich nicht. Zum Glück hat mein Freund richtig reagiert und gesagt, nein, meine Frau ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ich werde zu ihr stehen. Das heißt jetzt nicht bedingungslose Treue und ich gebe dem anderen immer recht, so, ne? Nur weil er der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Man darf auch dem wichtigsten Menschen in seinem Leben widersprechen, das gehört auch dazu, sonst ist er nicht wichtig. Aber es heißt, dass die Loyalität klar sein muss. Die Ehe steht über der Ursprungsfamilie und die neue Familie steht über der alten Familie, deswegen verlassen. Und für alle Eltern bedeutet das, ich weiß, Charlotte hat noch viel Zeit, aber eines Tages bedeutet das, dass die Eltern ihre Kinder loslassen müssen. Dass sie sagen müssen, jawohl, wir haben dich bis hierher begleitet, du wirst immer unser Kind bleiben, aber jetzt ist jemand anderes wichtiger. Und ich glaube, dass das Vätern das Herz bricht, wenn ihre Töchter plötzlich mit einem anderen Mann, den sie wichtiger halten, als sie sagen, das ist so. Das wird das Herz brechen, wird auch mein Herz brechen. Schönen Gruß nach unten. Aber es gehört zum Leben. Und dann ist es wichtig, loszulassen und zu sagen, jawohl, das ist jetzt der wichtigste Mensch an deiner Seite. Bei den Leuten, die heiraten, setzt es eine Reife voraus, dass sie nicht mehr emotional abhängig sind von anderen Menschen. Wie ihren Eltern oder wem auch immer, sondern dass sie eigenständige Persönlichkeiten sind, die jetzt mit diesem Du eine neue Art von Beziehung eingeben können. Also, verlassen. Dann steht hier, seiner Frau anhängen. Ist auch so ein Wort, ne? Wie so ein Anhänger, den man einem rumhängt. Das Wort, was hier steht, könnte man eigentlich auch mit kleben übersetzen. Wenn zwei Menschen heiraten, dann kleben sie aneinander. Und wenn ich sie auseinanderreiße, dann tut's weh. Klebt mal zwei Blatt Papier zusammen, vielleicht in unterschiedlichen Farben, und versucht es nach einiger Zeit auseinanderzureißen. Dann bleiben Fetzen vom jeweils anderen Blatt an dem Blatt hängen. Das passiert bei einer Scheidung. Es tut weh, man nimmt Schaden und es bleibt ein Stück von mir beim anderen. Und deswegen hat Gott sich die Ehe lebenslang gedacht. Dass das nicht immer gelingt, dass wir als Menschen scheitern und dass keiner für sich und seine Ehe die Hand ins Feuer legen kann, das will ich an der Stelle auch sagen. Aber gedacht ist die Ehe, bis dass der Tod euch scheide. Und deswegen dieses Wort, dieses starke Wort kleben. Die Ehe ist aus der Sicht Gottes eine lebenslange, intime Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Denn hier heißt es ja auch an seiner Frau, an seinem Mann, wie sein Vater seine Mutter. Wir haben auch nur einen Vater und eine Mutter, zumindest biologisch gesehen. Deswegen will Gott, dass das zusammengehört, lebenslang. Und es war seine Idee, dass ein Mann an seiner Frau hängt. Und dazu, zu diesem Kleben, gehört auch die Sexualität. Sie ist auch nichts Schmutziges oder Verwerfliches, sondern sie ist von Gott gewollt und seine Gabe an uns Menschen. Und hier steht übrigens auch nicht, was auch so eine komische These ist, die in der Kirchengeschichte rumgeistert, dass Sex nur dann erlaubt ist, wenn er zur Fortpflanzung dient. Das steht hier nicht. Definitiv nicht. Und wir haben in der Kirchengeschichte Phasen, wo Sexualität überhaupt der Mensch mit seinem Körper, in seiner Leiblichkeit gering geachtet wurde. Und dann wurden Menschen, die nicht geheiratet haben, zu besseren Christen erklärt. Das steht so nicht in der Bibel. Menschen, die nicht heiraten, sind auch keine schlechteren Christen. Aber sie sind auch keine besseren. Es gibt in der Bibel die Gabe der Ehelosigkeit. Aber eine Gabe, die Gott einem Menschen schenkt, macht den nicht zu einem besseren Christen. Genauso wenig, wie wir sagen würden, wenn jemand die Gabe der Gastfreundschaft hat, ist er ein besserer Christ als jemand, der nur die Gabe der Leitung hat oder andersrum. Eine Gabe macht einen nicht zu einem besseren Menschen oder Christen. Sie macht mich nicht wertvoller. Sie ist einfach eine Gabe, die ich habe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und das hier meint eine allumfassende Einheit. Ein Fleischsein bezieht sich nicht nur, aber auch auf die Sexualität. Sie bezieht sich auf alle Bereiche. Ein Körper, auf den Körper, auf die Seele, auf den Geist. Wir sind wieder bei der Rippe, merkt ihr? Und es geht darum, dass jede Ehe immer auch ein Geheimnis ist. Dass zwei Menschen eins werden, eine Einheit bilden und trotzdem gleichzeitig zwei eigenständige Personen bleiben. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr Ehepaaren begegnet. Man sagt ja nach, je länger Leute verheiratet sind, umso ähnlicher schauen sie aus, ne, so gegenseitig. Ich weiß nicht, ob das immer stimmt, aber was mir schon aufgefallen ist, dass manchmal Leute, die lange verheiratet sind, in einem Augenblick den gleichen Satz sagen. Das heißt, sie werden ähnlicher, die Einheit geht voran. Und trotzdem überraschen diese Menschen sich noch immer wieder gegenseitig. Das heißt, in einer Ehe verschmelzen zwei Menschen nicht zu einem Klumpen. Manche haben diese komische Idealvorstellung, dass es plötzlich alles nur noch eins ist. Man macht alles nur noch zusammen und alles nur noch dünn. Das ist nicht gemeint. Es geht um zwei eigenständige Persönlichkeiten, die sie bleiben. Es sind zwei Menschen und doch eins. Eins und doch zwei. Und das spiegelt übrigens wieder was von dem Wesen Gottes. Da heißt es plötzlich drei und doch einer. Einer und doch drei. Auch das ist ein Geheimnis. Aber wir sind die Ebenbilder dieses Gottes. Und die Ehe und das Geheimnis der Einheit in Eigenständigkeit spiegelt das wieder. Es bedeutet aber auch, dass ich Ehe nur leben kann, wenn ich mich ganz in sie hineingebe. Ganz mit Haut und Haaren, wenn ich alles riskiere, was ich bin und habe. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, gibt es keine Ehe auf Probe. Man kann unverheiratet zusammenleben. Das ist möglich. Das richtig ist, kann jetzt ist jetzt erstmal außen vor, aber unverheiratet Zusammenleben ist keine Ehe auf Probe. Ehe kann ich nicht ausprobieren. Ehe kann ich nur leben, indem ich mich ganz hineingebe. Und deswegen würde ich von unseren Versen hier mal zusammenfassend versuchen, Ehe so zu beschreiben. Ehe ist eine lebenslange, intime Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die zu einer Einheit werden und doch eigenständig bleiben. Jetzt sagen einige von euch wahrscheinlich, ach Heid, aber ich bin doch gar nicht verheiratet. Ja, oder noch nicht. Ja, nochmal deutlich, deswegen bist du kein schlechterer Mensch oder schlechterer Christ. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich würde es dir gern sagen, aber ich habe keine Antwort darauf. Und vielleicht empfindest du deswegen eine Lücke in deinem Leben, die weh tut. Mal mehr, mal weniger. Manche kommen besser zurecht, damit zurecht, andere weniger gut damit. Und ich glaube, es hat aber tatsächlich etwas, dass du diese Lücke empfindest, diese Sehnsucht, hat etwas damit zu tun, mit dem, was hier geschrieben steht. Denn du und ich, wir sind Ebenbilder Gottes. Und als Ebenbilder Gottes haben wir zwei große Sehnsüchte. Das eine ist die Sehnsucht nach Gott. Diese Sehnsucht kann niemand stillen außer Gott. Kein Mensch, kein Ehepartner und sei er noch so toll. Damit ist jeder überfordert. Das bedeutet Ebenbildlichkeit. Wir haben diese Sehnsucht nach Ewigkeit. Und dann gibt es die Sehnsucht nach einem Menschen, mit dem ich durchs Leben gehe. Nach einem Ehepartner. Nach Gemeinschaft. Auch diese Sehnsucht, glaube ich, hat jeder Mensch. Man kann sie auf die Seite schieben, man kann lernen, damit umzugehen, aber sie ist da. Und Jesus wird sie nicht stillen, nach dem Sinn, du bist jetzt mit mir verheiratet, wie das manche Leute sagen. Jesus wird die Sehnsucht nach einem Ehepartner nicht einfach so stillen, sondern er kann dir helfen, damit umzugehen. Er kann dir helfen, einen Weg zu finden, wie du mit anderen Menschen Gemeinschaft leben kannst, die dir helfen, darauf zu verzichten. Das glaube ich wohl. Aber wenn Leute so tun, als wäre es einfach als Christ, ohne Ehepartner zu leben, dann lügen sie und sie tun Menschen weh. Deswegen, wenn du Single bist, dann kann es sein, dass du immer wieder schmerzhaft merkst, da fehlt jemand. Und ich sage dir jetzt, das ist normal und dafür brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Weil das ist das doppelt fiese, dass es Leuten wehtut und dass sie sich nicht sagen trauen, weil sie meinen, das wäre jetzt irgendwie doof, weil sie doch Christen sind. Und dann such dir Menschen, mit denen du darüber reden kannst, die mit dir unterwegs sind, die dich als Teil ihrer Gemeinschaft mit reinnehmen. Verheiratete Menschen, andere Singles, Familien, Senioren, Kinder, ist völlig egal. Such dir Menschen, mit denen du unterwegs sein kannst, mit denen du beten kannst und mit denen du reden kannst und wo du auch mal das alles rauskotzen kannst. Denn jeder von uns ist zur Gemeinschaft geschaffen. Egal ob verheiratet oder nicht verheiratet. Und wir brauchen andere Menschen, die uns ergänzen, die uns helfen, die uns eine Hilfe sind, die zu uns passt. Diese Menschen sollen uns eine Hilfe und Unterstützung sein. Und deswegen am Schluss diese Frage an jeden von uns. Wer sind diese Menschen, mit denen du diese Gemeinschaft lebst und die dich ergänzen, von denen du sagen würdest, es ist gut, dass wir einander haben. Und dieses Lied wollen wir jetzt miteinander singen.